Jetzt Aktien kaufen. Was tun bei Inflation und steigenden Zinsen? Wie tickt die Wirtschaft?
Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks, dem Podcast
mit Heike Bangert
und Verena Sepp zu allen Themen rund um euer Geld.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Focus Money Talks im neuen Jahr. Ich bin Heike Bangert und mit mir am Start ins Jahr 2024 ist Oliver Schmidt. Mit dem Chefanlagestrategen des Asset Managements vom Bankhaus Metzler spreche ich gleich über die Aussichten für Anleger an den Kapitalmärkten im gerade angelaufenen Jahr 2024. Oliver, vielen herzlichen Dank, dass ich heute Morgen mit dir sprechen darf für Focus Money Talks über das abgelaufene Jahr 2023, aber auch für 2024. Das ist natürlich sehr wichtig. Wir gucken nach vorne. Wir möchten ganz gerne wissen, wie wird das für Anleger und wie wird das natürlich für uns alle werden. Also an der Stelle aber erstmal herzlich willkommen bei Focus Money Talks.
Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Danke.
Wir gucken auf die Aktienmärkte und wir sehen, es beginnt eine Hosse sich zu etablieren. Die Stimmung ist zumindest umgeschwungen von November auf Dezember. Und es gibt ja immer sowas wie eine Jahresendrallye. Für diesmal haben das einige abgesagt. Es ist dann doch so gekommen. Findest du das berechtigt oder sagst du, nee, geht mir schon ein bisschen zu weit?
Ja, teils, muss man sagen. Also was man auf jeden Fall festhalten muss, ist, dass die aktuelle Entwicklung am aktuellen Rand losgelöst war, zunächst mal von der fundamentalen Entwicklung. Sie beruht aus unserer Sicht eher auf einem Faktor, der Zins- und der Inflationserwartung. Es war zuletzt im Jahresendverlauf so, dass wir Entspannung einerseits auf der Inflation, aber auch auf der Zinsseite gesehen haben. Und das treibt natürlich die Hoffnung. Und das, was wir derzeit sehen, ist so eine Kombination aus einem Überschwang in Kombination mit niedrigen Bewertungen. Weil das muss man sagen, fairerweise auch wenn das Makroumfeld, und das hat ja keiner so erwartet, zumindest der Konsens nicht. Wir haben Rezessionssorgen, wir haben Zinssteigerungssorgen gehabt, wir haben auch geopolitische Unsicherheiten. Also die Verunsicherung war relativ hoch am aktuellen Rand und dann kam, wie du es beschrieben hast, die Jahresendrallye, aber noch losgelöst auf Fundamentaldaten, muss man sagen, aber gespeist durch eine positive Bewertung. Aktien sind günstig, insbesondere in Europa, muss man sagen, wenn wir das Kurs-Gewinn-Verhältnis mal nehmen, sind wir für das kommende Jahr auf die nächsten 12 Monate bei einem 11-mal Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das ist im relativen Vergleich zur eigenen Historie extrem attraktiv und nicht nur in Europa, sondern auch in den USA. Wenn wir den S&P 500 nehmen beispielsweise, sind einige Aktien sehr günstig bewertet. Ja, und spannend bleibt nach vorne heraus, wie entwickelt sich das Fundamentalbild auf diese Zins- und Inflationshoffnung, die wir gesehen haben, die zum Jahresende auch die Aktienmärkte getragen hat.
Das wäre meine Frage gewesen, weil du sagtest, das Bild ist positiv und du hast die positiven Faktoren aufgezählt. Fundamentaldaten war das, was du sagst, passt nicht zusammen. Also wir sind natürlich in Deutschland schon in der Rezession und möglicherweise alle rechnen noch mit dem Softlanding in den USA. Die Frage ist halt, wie sieht überhaupt so ein Softlanding in den USA aus? Was ist denn noch soft?
Ja, wir sind aus unserer Sicht erstmal wirtschaftlich, aus unserer Sicht noch nicht über den Berg. Das ist eigentlich die Kernbotschaft. Wir haben sowohl für die Eurozone 0,2% als auch für die USA 0,5% Wachstumsprognosen. Das ist für uns auch unterm Konsens, der höher liegt, der über die Nulllinie liegt. Also erwarten wir nicht ganz so eine weiche Landung, wie das vielleicht andere Marktteilnehmer erwarten. Der Grund dafür ist aus unserer Sicht, dass wir davon ausgehen, dass die Geldpolitik in diesem Zyklus erst spät ihre restriktive Wirkung entfalten wird. Und so hat sich zuletzt die Kreditvergabe in der Eurozone und auch in den USA deutlich abgeschwächt. Das ist ein Argument. Aber auch viele Unternehmen haben für das kommende Jahr deutlich höheren Refinanzierungsbedarf, als sie das in diesem Jahr haben. Also die erhöhten Zinsen war jetzt in diesem Jahr nicht so das Problem, wie das vielleicht künftig der Fall ist.
Genau, mit anderen Worten, lass mich das nochmal sagen. In 2023 haben das viele noch geschafft. Und jetzt 2024 muss refinanziert werden. Das können einige Unternehmen gut, aber andere nicht so gut, die möglicherweise nicht so viel Cash auf der hohen Kante haben oder einfach mehr brauchen. Was bedeutet das für die Wirtschaft?
Also, sag mal, wenn wir bei den Unternehmen sind, wenn du sagst, können das einige gut, können das andere weniger gut, wir müssen grundsätzlich festhalten, trotz der Situation, die wir haben, die wirtschaftlich schwierig ist, dass wir, ich würde nicht sagen, am All-Time-High der Bilanzstärke sind, aber wir haben in Summe sehr, sehr starke Bilanzen. Insbesondere in Europa, das spricht auch klar für Europa. Wir haben es aber auch auf der globalen Seite, dass wir relativ starke Cash-Bestände haben. Wir haben einige Unternehmen aus dem Technologiebereich beispielsweise, die haben Nettomittel, also Cashbestände, die deutlich hoch sind. Und das ermöglicht auch Flexibilität und Spielraum nach vorne heraus. Also grundsätzlich ist die Bilanzsituation stark, aber aufgrund der Inflationstendenzen, die wir haben, gibt es natürlich einige Sektoren, einige Bereiche, die auch Probleme haben, die mit stärkeren Inputkosten zu kämpfen haben, die auch mit einer zusätzlichen Lohndynamik zu kämpfen haben in der vergangenen Zeit. Die sind eher unter Druck. Ich würde das gar nicht so formulieren auf einzelne Unternehmen direkt, sondern eher auf Bereiche und Gebiete. Das heißt, sich klar festhalten, dass insbesondere die konjunktursensitiven Bereiche auch eher ein schwieriges Fahrwasser geraten sind im vergangenen Jahr. Und Unternehmen und Sektoren, die eher von strukturellen Trends profitieren können, wie beispielsweise die Technologie oder beispielsweise im Healthcare-Sektor andere, die waren relativ stark. Das muss man sagen. Die können losgelöst in dieser Stagflation, in der wir ja waren, in den vergangenen 2 Jahren, können die Preise auch steigern und entsprechend auch für Entspannung auf der Seite sorgen. Nur eins ist klar, wer es im vergangenen Jahr oder in diesem Jahr nicht geschafft hat, die Preise zu steigern, der wird es in den nächsten Jahren auch nicht schaffen, weil die Preissensitivität dann eben doch nicht so gegeben ist. Also wir haben schon ein Stück weit in diesem Jahr Unterschiede gesehen, auch bei den Unternehmen, trotz der guten Bilanzen.
Wir haben ja eine Inflation von derzeit 3,2%. Das bezieht sich jetzt noch auf November und liegt aber immerhin deutlich, deutlich unter dem, was wir vor einem Jahr gesehen haben. Manche würden da schon Entwarnung geben. Würdest du es auch so sehen? Also können sich die Notenbanken da zurücklehnen und sagen, wir haben es schon getan?
Also ganz den Job haben sie nicht erledigt, aber sie sind dem Ziel der Preisniveaustabilität etwas näher gekommen, auf beiden Seiten des Atlantiks, links und rechts. Wir warten keine Leitzinserhöhung mehr in Summe. Wir sehen Leitzinssenkungen. Ab April nächsten Jahres kann das der Fall sein. Für die Eurozone kann man ja weitere Erhöhungen eigentlich ausschließen. Für die USA wird es nochmal spannend, wie die Inflationsdaten am aktuellen Rand sind. Und wenn der starke Arbeitsmarkt, der in den USA insbesondere sehr stark ist, dann weiter befeuert wird durch, sagen wir, etwas erhöhte Inflationsdaten, dann kann es nochmal spannend werden am aktuellen Rand. Aber im Grundsatz kann man sagen, dass sich eigentlich getrieben durch die Entspannung auf der Inflationsseite und auch der moderaten wirtschaftlichen Lage die Situation für die Zinsen und die Zinserwartungen etwas entspannt hat. Denn es gibt für uns drei Faktoren, die dafür entscheidend sind. Zum Ersten, es handelt sich um eine Art Angebotsinflation. Die Nachfrage war, ich will nicht sagen nie, aber weniger der Inflationstreiber. Wir haben in den vergangenen Jahren, wir haben das nach Covid beispielsweise gesehen, wo Konsumenten mehr gereist sind beispielsweise, da haben wir eine gewisse Nachfrage Schub gesehen, aber seitdem eigentlich nicht mehr. Das heißt, wir haben ja einen Konsum, der stagniert seit 2022 und wir haben eine nachlassende Konjunkturdynamik. Das war ja so im letzten Quartal des Jahres 2023 schon deutlich zu verspüren. Und das ging auch so einher mit den moderaten negativen Wirtschaftswachstumstendenzen, die wir gesehen haben, auch Rezessionssorgen. Und dann kam nochmal der Arbeitsmarkt. In den USA war er stark, aber in Europa haben wir beispielsweise für Frankreich, beispielsweise für Deutschland auch schwächere Einkaufsmanager-Indizes gesehen, die zum Teil auch Freisetzungen impliziert haben, teilweise bei den Mitarbeitern. Und insofern weist das darauf hin, dass wir in Summe, sagen wir mal, das Zinspeak oder das Plateau bei den Zinsen gesehen haben könnten.
Genau, du sagtest ja, Entspannung ja, aber nichtsdestotrotz, die Zinsen kommen nicht so schnell runter, wie das möglicherweise in der Vergangenheit überhaupt der Fall war. Also, was bedeutet das, was alle sagen, die Zinsen bleiben für länger hoch? Wo ist denn hoch und was sind eure Erwartungen?
Also, wir haben so ein neutrales Zinsniveau bei 2,5, in den USA bei 3,5%. Und wenn wir drüber sind, dann bremst das die Weltwirtschaft aus. Das ist auch Sinn und Zweck, wenn sich die Inflation nicht senkt. Und solange die Zentralbanken nicht senken, wird das wirtschaftliche Umfeld auch schwach bleiben. Und wie ich es gesagt hatte, Unternehmen müssen sich im kommenden Jahr verstärkt refinanzieren. Das war in diesem Jahr nicht so. Deshalb ist gerade entscheidend, was jetzt passiert und zu schauen, welche Auswirkungen hat es jetzt am aktuellen Rand. Trotzdem muss man in Summe sagen, ist die Situation im Kapitalmarkt doch relativ akzeptabel und positiv. Wir denken schon, dass es ein holpriges erstes Halbjahr werden könnte. Es könnten immer wieder Rücksätze kommen, bis die Zinssetzungen kommen, weil auch grundsätzliche Inflationstreiber bestehen bleiben, also ganz struktureller Natur. Jetzt nicht am aktuellen Rand, wir haben ja natürlich auch eine Inflationsprognose, die am unteren Konsensrand ist, eher bei 2%. Aber Inflationstreiber bleiben zum Teil erhalten. Das ist zu nennen in der Demografie, der geopolitischen Situation, auch der Deglobalisierung. Aber wir sehen am aktuellen Rand Entspannung und deshalb können wir, uns dem Komplex higher for longer nicht hingeben, sondern auch unterschätzt, was die Auswirkungen auf der Zinsseite haben für die Weltwirtschaft. Und ich glaube, diese Bremsspuren, die da kommen, die haben wir nur zum Teil noch gesehen. Wenn das durchgeht, dann sehen wir da deutlich positiver.
Sind denn diejenigen Unternehmen, von denen du sagst, irgendwie sie können die Preise überwälzen oder konnten das in den letzten 2 Jahren gut, können das möglicherweise dann eben auch in 2024 gut? Sind das denn auch solche qualitativ hochwertige mit soliden Bilanzen, sind das eben all diejenigen Unternehmen, die gut durch die Krise gekommen sind und das für 2024 eben auch tun?
Also ich hatte ja gesagt, dass grundsätzliche Bilanzen sehr gut sind, wie in der Nachkriegsgeschichte nicht mehr, Verschuldung ist niedrig, all das gesagt und auch nochmal den Faktor untermauert, dass viele Unternehmen hohe Cashbestände haben, muss man zunehmend auch sagen, dass viele Unternehmen auch krisenerprobt sind. Leider, muss man sagen, insbesondere in Europa. Wir hatten ja auch zuletzt einige Krisen. Und das hat aber zu dem Fakt geführt, dass die Unternehmen auch schnell Kosten anpassen konnten. Also sie haben eigentlich die Krisenpläne schon in der Schublade, um es jetzt positiv auszudrücken, und wissen, an welchen Knöpfen sie auch drücken müssen, um sozusagen ihre Situation auch zu stabilisieren. Das ist ein Punkt. Also sie können sehr viel flexibler und auch schneller reagieren. Deshalb leiden nicht alle Unternehmen unter diesem Druck. Und wir haben auch die Situation neben den Bilanzen, die ist natürlich die Voraussetzung dafür ist, dass wir auch eine Dividendenstärke haben, insbesondere in Europa. Wir haben durch die starken Cashbestände auch sehr hohe Ausschüttungen. Es wäre ein schlechtes Signal, aber ich muss eine Dividende nicht mehr jedes Jahr steigern, sondern ich kann sie auch mal stabil halten oder kann sie in wirtschaftlich schwachen Phasen auch mal aussetzen. Auch das würde wieder die Situation stabilisieren. Insofern trifft es nicht alle Unternehmen und alle Sektoren gleichermaßen. Wir haben durchaus, und das möchte ich auch nicht unterschlagen, einmal die konjunktursensitiven Unternehmen, die ich besprochen habe, aber zum anderen, die Probleme haben, aber zum anderen auch Unternehmen, die, wo der Zinsfaktor oder die Zinsen natürlich schon Auswirkungen auf das Geschäftsmodell haben. Beispielsweise im Immobiliensektor. Da sehen wir es gerade ganz stark.
Der Immobilienmarkt. Genau, ich wollte gerade dich bitten, dass wir mal ein Beispiel machen. Also du sagst Immobiliensektor, ich würde vielleicht den Bausektor noch anfügen wollen, der ja damit zusammenhängt. Also bei denen war das ja wirklich das ganze Jahr über sehr, sehr schwierig. Und du meinst, es wird schwierig bleiben, gerade deshalb, weil die Zinsen so schnell nicht runterkommen, also die Finanzierungsbedingungen sich nicht verbessern,
In diesem Sektor wird es schwierig bleiben, weil natürlich auch die Prognose nach vorne jetzt erstmal fehlt für weitere Finanzierungsvorgaben. In dem Moment, in dem wir eher stabiles Zinsniveau haben, und in diese Phase könnten wir jetzt ja kommen, auch ein entspannteres Inflationsniveau und mit einer klaren Positionierung der Fed. Sie hat ja bisher noch nichts qualitativ im Wesentlichen gesagt, sondern hat ihren Zinserhöhungszyklus eigentlich durchgeführt. Wenn es irgendwo mehr erkennbar wird, dass wir eine Stabilisierung haben, dann würde das den Unternehmen mehr Planungshorizont geben, also mehr Planungshorizont für ihre eigenen Investitionen, für ihr eigenes Geschäftsmodell, insbesondere bei den Unternehmen, die konjunktursensitiv sind. Aber es würde auf der anderen Seite auch das Investitionsklima verbessern. Natürlich auch für die Investoren, die investieren in diese Bereiche, würde es ja stabilere Bedingungen geben. Und das bleibt in diesen Sektoren noch abzuwarten. Insofern haben wir gerade die zinssensitiven Bereiche, wie beispielsweise Immobilien, du sprichst es an, auch im Bausektor, auch das Thema Infrastruktur, weiterhin unter Druck. Und gerade letzterer, Infrastrukturbereich, der wird so dringend benötigt, auch nicht nur für eine Energiewende, sondern auch, sag mal, was das Thema Mobilität betrifft. Da sind eigentlich große Wachstumsvorgaben da und auch eine große Notwendigkeit an Investitionen da. Und ein stabilerer Zinszyklus würde dem sozusagen helfen.
Die Investitionstätigkeit, die lag ja relativ brach. Also man muss ja mal sagen, nicht nur im Bausektor, sondern eben auch sonst, weil die Visibilität nicht sehr gut war. Das könnte sich ja 2024 ändern, von dem, was du sagst.
Ja, könnte sich ändern. Wenn wir Entspannung auf der Zinsseite bekommen und wenn wir auch Entspannung auf der Inflationsseite bekommen, dann kommen wir letztendlich in einen stabilen Rahmen und es gibt den Unternehmen mehr Planbarkeit. Ja.
Frage zu den Unternehmen, von denen du sagtest, sie sind gut durchgekommen. Du hast es schon mal ganz kurz angesprochen. Technologie war dabei, es waren Gesundheitsaktien dabei, wobei nicht alle, aber wir sprechen gleich nochmal darüber. Und so stabile Bereiche wie der Lebensmittelbereich, oder die konnten ja die Kosten eine Zeit lang auch sehr gut überwälzen, bis irgendwann die Kunden gesagt haben, nee, tut mir leid, da bin ich jetzt nicht mehr bereit, irgendwie nochmal mehr dafür zu bezahlen. Wo ist die Grenze und welche können das weitermachen, deiner Ansicht nach?
Ja, also gut sind alle die aus unserer Sicht so eine Art oligopolistisches Marktumfeld haben, also wo sich wenige Anbieter tummeln, Duopole oder 2, 3 oder eine Handvoll Anbieter. Die sind in der Lage, auch die Preise weiterzugeben, weil sie oftmals Geschäftsmodelle haben mit Produkten, wo wir eine hohe Preiselastizität sehen. Das sehen wir zum Teil in der Industrie, das sehen wir, wie angesprochen, zum Teil im Pharmasektor, auch im Healthcare-Sektor. Wir sehen es, auch wenn ich es jetzt im Negativen erwähnt habe, im Bereich der Infrastruktur. Aber wir haben insbesondere bei den zyklischen, rohstoffbasierten Sektoren natürlich auch mit dem starken oder stärkeren Einbrechen der Konjunktur, insbesondere im Industriebereich, natürlich da auch Schwächen. Da ist das nicht ganz so stark ausgeprägt, auch da, wo wir viele Anbieter, eine hohe Anbieterzahl beispielsweise auch haben. Und wir haben eine ausgeprägte Schwäche auch im Konsumentensektor beispielsweise. Also das, was der stationäre Konsum beispielsweise ist, es gab eine Zurückhaltung in den täglichen Gütern beispielsweise. Das hat man im Jahresverlauf 23 eigentlich von Monat zu Monat gesehen, dass da ja die Kaufzurückhaltung eher ausgeprägter war. Wir sehen es nicht, und darauf werden wir später, glaube ich, auch noch kommen, im Bereich des Luxusgütersegments. Das ist ein ausdrücklich ein starker Bereich, den ich hervorheben möchte auf der Konsumentenseite. Aber so im Bereich der Konsumenten, da waren es eher Unternehmen, die es nicht konnten. Und auch bei Industrieunternehmen, diejenigen, die stark rohstoffabhängig waren beispielsweise und die natürlich das auch durch einen starken Inputkostendruck gesehen haben, da war es auch weniger ausgeprägt.
Lass uns mal einmal ganz kurz im Lebensmittelbereich bleiben. Wann beginnen eben solche Unternehmen wieder an Stärke zu gewinnen? Weil natürlich das Haushaltsbudget in vielen Haushalten ist jetzt angespannt und jetzt wird tatsächlich erstmal abgewartet, aber Konsum ist ja oftmals nur aufgeschoben und der tägliche Bedarf muss ja trotzdem gedeckt werden.
Also wir haben natürlich in unterschiedlichen Bereichen auch ganz unterschiedliche Investitionszyklen, auch im privaten Haushalt, beispielsweise wenn wir an das Replacing von Automobilen beispielsweise denken, dann haben wir immer Flottenanzahlen, die eine gewisse Jahreslaufzeit haben. Wenn die überschritten sind, dann kommt der originäre Bedarf wieder. Also es ist ganz unterschiedlich von Produkt zu Produkt und auch von Sektor zu Sektor. In der Regel kann man sagen, dass diese Tendenzen eine Nachwirkungszeit von 12 bis 14 Monaten haben. So würde ich das jetzt unbedingt ungefähr beschreiben, dass wir da dann deutliche Effekte sehen, natürlich auch auf der Konsumzurückhaltung. Das war auch wieder der Tonus, den wir gesehen haben. Wir sehen es nicht nur im Bereich der Konsumenten, wir sehen es auch im Bereich der Unternehmen. Also im Schnitt brauchen wir auch so 12, 14 Monate, vielleicht anderthalb Jahre, bis auch Preise weitergegeben werden können. Das muss man auch sagen. Nicht nur der private Haushalt, sondern auch die Unternehmen unterliegen diesem Preiszyklus und auch diesem Weitergabezyklus. Und so lange bleibt es oftmals schwierig. Und das ist ja auch eine Phase, die wir so gesehen haben.
Oliver, sorry, dass ich jetzt nochmal nachfrage. Du sagst, wir haben dann auch wieder so einen normalen Zyklus und diese Konsumzurückhaltung wird dann tatsächlich aufgegeben. Aber gibt es dann tatsächlich diesen Punkt, wo man sagt, so jetzt ist der Zyklus, jetzt greift er wieder und jetzt kommt die Nachfrage, die eben tatsächlich so lange aufgeschoben war, zurück?
Also diesen Punkt gibt es, würde ich sagen. Es ist schwer, den zu determinieren. Ich habe einen Zeitraum genannt, wo das ja sein könnte. Aber ich würde die Frage nicht so beantworten, dass es einen speziellen Punkt gibt, sondern man muss es schon unterscheiden, auch nach den einzelnen Bereichen des Konsums. Und man muss es auch unterscheiden nach der Geografie, nach der Region. Also wir sehen deutliche Unterschiede, beispielsweise in den USA, wo wir eine stärkere Konsumbelebung haben. Wir sehen es auf anderen Ebenen der Welt. Und wir sind leider, muss man ja auch am aktuellen Rand sagen, etwas verzerrt in der Wahrnehmung, auch mit der Situation, die wir in Deutschland haben. Also wir haben auch ein regional unterschiedliches Bild, wo das mal früher, mal später der Fall sein kann. Aber es gibt natürlich für einzelne Produkte auch entsprechende Zyklen, wann die Nachfrage wieder kommt. Ja, und wenn der Arbeitsmarkt stark bleibt, in den USA beispielsweise, ist das eine Situation, wo wir vielleicht besser durchkommen, als es jetzt in anderen Regionen der Welt ist. Ja, und auch für die Unternehmen ist es so, dass wir von einem starken Investitionszyklus her stehen. Wir sehen in verschiedenen Bereichen, wo wir in den vergangenen Jahren auch nicht stark investiert haben. In den USA, die gehen voran im Wesentlichen mit dem Biden Act, also das große Infrastrukturprogramm. Und es ist auch statistisch.
Genau, und vielleicht auch die Wahl, muss man dazu sagen. Also die werden jetzt natürlich nicht nachlassen, vor der Wahl weiter Geld rauszutun, so wie das bei uns jetzt gerade sehr in Frage gestellt ist.
Ja, auch das wird einen Einfluss haben. Aber das Argument, das ich bringen möchte, ist im Wesentlichen, dass neben einem starken Investitionszyklus, wenn der dann einige Jahre auch fortschreitet, was er jetzt tut in den USA, und wir sehen es auch in anderen Bereichen der Welt, dass da Investitionsvorgaben auch notwendig sind in Infrastruktur, in Technologie beispielsweise, dass zeitverzögert auch ein Produktivitätssteigerungszyklus auch kommt. Wir haben das beispielsweise gesehen in der New Economy 1.0, also in der Phase 1995 bis 2000 beispielsweise, wo das dann auch begleitet war durch ein starkes Produktivitätswachstum für die Jahre nach vorne. Und wenn das kommt, dann ist das natürlich mit mehr Wohlstand verbunden, auch mit mehr Kaufkraft verbunden. Und dann können wir auch solche Effekte im privaten Haushalt, aber insbesondere auch bei den Unternehmen sehen, dass wir einen starken Produktivitätssteigerungszyklus auch mitbekommen. Und man muss gar nicht so ins Extreme gehen. In der Dotcom-Blase, wo es natürlich im Negativen geendet hat bei diesem letzten Zyklus, aber auch in der Phase 2017, 18, 19, dann im Wesentlichen bis Covid, hatten wir ein Produktivitätswachstum dann durch Investitionen von 1,5 bis 2%. Also so eine Phase würde uns auch schon helfen, und die könnte kommen, dass wir da auch eine positive Entspannung sehen, zunächst mal in der Industrie, dann auch im Konsum und im Ergebnis dann auch in den Kapitalmärkten, auch bei den Aktienkursen letztendlich.
Du sagst das für die USA, du sagst das jetzt nicht explizit für Deutschland. Wir ringen hier noch um den Nachtrags- oder den Haushalt 2024. Auch die Schuldenbremse ist ja eine Diskussion, die in anderen Ländern so nicht geführt wird. Würdest du sagen, es kommt deshalb später in Deutschland oder auch in Europa? Oder es ist gar nicht so vergleichbar mit den USA, diesen Effektivitäts- oder Produktivitätsfortschritt?
Wir könnten ihn verzögert haben in Deutschland, weil wir natürlich eine besondere Situation haben. Du hast es angesprochen, der Nachtragshaushalt letztendlich und die Sperre, die damit einhergeht. Für die deutsche Wirtschaft ist das schlecht, denn es bedeutet zunächst mal Unsicherheit. Unsicherheit vertreibt Investoren, nicht nur im Inland vor allem, aber auch aus dem Ausland investieren, also die nicht so treue Seelen sind wie sozusagen der deutsche Mittelstand. Letztendlich kann es da, weil sie rationaler entscheiden, weil sie global agieren, sie haben mehr globale Alternativen. Man braucht eigentlich mehr denn je einen verlässlichen Plan, wie es in die Zukunft gehen soll. Und da steht insbesondere Deutschland vor größeren Herausforderungen, so will ich das jetzt beschreiben. Wir alle diskutieren das in der Breite, Deutsche Bahn, PISA-Test, also auch eine schlechte Infrastruktur, fehlende Digitalisierung, sehr viel Bürokratie. Und das beruht eigentlich darauf, dass der deutsche Staat seit eigentlich über 3 Jahrzehnten weniger investiert, als abgeschrieben werden muss. Und das muss sich ändern. Also Deutschland lebt, wenn ich das jetzt provokativ formulieren würde, ohne jetzt eine politische Aussage zu tätigen, das ist nicht mein Ansinnen. Aber wir leben seit langem von der Substanz und diese Substanz gerät zunehmend an Grenzen. Und so an Grenzen, dass es auch wirtschaftlichen Schaden hervorruft. Deutschland bräuchte eigentlich auch so eine Art staatliche Investitionsoffensive. Die ist natürlich in der
Diskussion. Also sowas wie ein Deutschlandpakt, wo alle mit an, also alle so Parteien oder wie auch immer, alle am Tisch sitzen.
Genau das, aber Basis dafür sind natürlich höhere Schulden. Und das wird, wie wir alle wissen, kontrovers diskutiert. Aber aus unserer Sicht bräuchte es das. Und das Bundesverfassungsgericht Urteil zum Haushalt war natürlich ein negatives Signal und führt, wenn man es jetzt ganz überspitzt sagen würde, eigentlich könnte man zu einer Aussage kommen, wenn man ketzerisch wäre, dass Deutschland sich eher wieder zu Rückschritten hinreißen lässt und das gleichzeitig bei niedrigen Schulden. Ja, also wie du es ansprichst, ich denke, dass wir eine große Investitionsinitiative auch in Deutschland brauchen, denn wir haben große Herausforderungen.
Es ist ja so, bevor wir jetzt tatsächlich in die Märkte gleich gucken, es ist ja so, dass gerade der jungen Generation immer gesagt wird, man bürdet ihr so einen Schuldenberg auf, aber auf der anderen Seite ist ja die Investition, die wir jetzt nicht tätigen, das ist ja letztlich auch eine Bürde, weil das sollte ja eigentlich zu mehr Wachstum führen, gerade eben für die Generation.
Ja, genau das. Also ich will es mal so formulieren, wir stehen überall auf der Welt, aber derzeit in Deutschland insbesondere im Epizentrum globaler Krisen. Ja, und wir haben noch nicht die wirkliche Antwort darauf gefunden. Insofern ist das auch eine Generationenfrage, wie du schilderst, dieses Spannungsverhältnis aufzulösen, denn wir sind auch geopolitisch in einem Spannungsverhältnis. Kräfte messen zwischen der sogenannten westlichen Welt, würde ich das jetzt mal formulieren, und dem Block China und Indien, die auch progressiver werden und auch selbstbewusster werden, um ihre wirtschaftlichen Interessen in erster Linie auch durchzusetzen. Und dahingehend sind wir als Europa einerseits, aber als Deutschland insbesondere durch unsere wirtschaftliche Stärke, die jetzt durch viele strukturelle Probleme auch schwächer wird, mittendrin. Ja, und es sprechen einige Argumente gegen Deutschland, das muss man auch klar sagen. Du hast das so indirekt angesprochen, der Altersbaum, die sozialen Sicherungssysteme, auch die Bürokratie, die wir haben. Wir haben das zweitgrößte Parlament, letztendlich als viertgrößte Volkswirtschaft. Das sind alles Themen, die behandelt werden müssen. Wir haben eine mangelnde Digitalisierung, das wissen wir alle. Aber ich glaube, wir müssen jetzt auch handlungsfähig werden und auch in die Umsetzung gehen, auch was das Thema der Energiewende betrifft. Und wie du schon siehst an diesen Punkten, die wir alle diskutieren, sind das relativ viele Herausforderungen, denen Deutschland auch unterliegt. Und ich sehe es schon auch als Herausforderung deiner Zunft und auch unserer Zunft als Fondsmanager auf diese Probleme aufmerksam zu machen. Denn das Positive, und das zahlt dann in den Generationenvertrag sozusagen ein für die Zukunft, ist, dass wir eigentlich als viertgrößte Volkswirtschaft auch viele Dinge selbst in der Hand haben. Das ist das, was uns auch auszeichnet. Wir können die Probleme selbst lösen, indem wir das Bildungsniveau stärken, indem wir die Infrastruktur stärken, das wird ja auch in der Breite diskutiert, indem wir die ökonomisch aus unserer Sicht die Energiewende schaffen, auch unternehmensfreundlicher werden. Das ist auch ein wichtiger Punkt, das erleben wir am aktuellen Rand. Wir sind natürlich einerseits eine Generation der Erben, die Anzahl der Milliardäre steigt deutlich in Deutschland, aber es ist wenig auf Basis von Produktivitätswachstum, das ich vorhergehend angesprochen habe, sondern es ist durch Vererben. Wir erleben eigentlich gerade bei den Familienunternehmern, dass viele aufgrund der aktuellen Situation, die wir in Deutschland haben, ihre Geschäfte aufgeben oder verkaufen. Und es braucht sozusagen auch eine Perspektive für die neue Generation. Und das Positive ist, dass wir Dinge auch selbst in der Hand haben. In erster Linie über eine Stärkung der Wirtschaft und eine Entbürokratisierung.
Für mich klingt das eigentlich eher positiv. Ich will dir jetzt nichts hier in den Mund legen, aber genauso. Lass uns auf die Märkte gucken. Würdest du sagen, Anleger sollten tatsächlich dann aufgrund dessen deutsche Aktien auch eher meiden oder erstmal so ein bisschen an die Seitenlinie gehen und das beobachten und vielleicht doch eher in das produktivere USA investieren?
Wir raten grundsätzlich eigentlich zu einer breiten geografischen Diversifikation. Die Situation erstmal fokussiert auf Deutschland, was ich beschrieben habe, ist natürlich ein gesamtgesellschaftliches Problem, ist ein Wohlstandsproblem. Aber das muss sich nicht zwangsläufig ausdrücken in der Entwicklung des DAX 40 jetzt über die nächsten Jahre. Wir stehen jetzt auf All-Time-Highs und die Situation, die ich gerade skizziert habe, die geht ja schon eine Weile. Und trotzdem haben sich die Kapitalmärkte auch in Deutschland sehr positiv entwickelt. Wir nehmen uns jetzt die 20.000 vor die Brust. Allein durch die Dividendenzahlungen, die jetzt über die nächsten Jahre kommen, ist das irgendwo absehbar, dass das strukturell auch der Fall sein kann. Also die deutschen Aktienmärkte können sich weiter auch
gut entwickeln. Also die 22.000 bis wann?
20.000. Nein, wir haben keine Prognose, so wollte ich das jetzt nicht formulieren. Aber es ist
ich verstehe,
absehbar,
aber
dass
es
durch
geht
Produktivitätswachstum
weiter.
Auch in diesem Land, durch Dividendenzahlungen, letztendlich auch durch die Inflationsthematik, wie irgendwann in diese Größenordnung kommen. Also wir haben strukturellen Aufwärtstrend, denke ich, in den Kapitalmärkten. Aber es ist eine Situation für Deutschland natürlich schon. Wir sind eher zyklisch orientiert im DAX 40. Wir haben sehr viele Unternehmen, die von der Konjunktur abhängen. Deshalb vielleicht eine etwas schwächere Entwicklung, weil wir weniger strukturelle Treiber haben. Wir haben weniger Geschäftsmodelle, als es jetzt beispielsweise in den USA ist oder auch als das in der Breite Europas der Fall ist, dass wir ja Unternehmen haben, die auf einen strukturellen Trend aufsetzen und dadurch intrinsisch
wachsen
können.
Also das sind diejenigen, die genau ihr am Ende des Jahres, auf keinen Fall irgendwie jetzt am Anfang.
Ja, einerseits das, aber zur Entspannung sollte auch die Argumentation herbeitragen, dass wir auch in Deutschland in den Geschäftsmodellen eine breite Diversifikation haben. Das heißt, selbst wenn man in den DAX oder die Deutsche investiert ist, dann haben wir zu über 90% der Unternehmen, die nicht nur von Deutschland abhängen und die auch nicht nur von Europa abhängen, sondern die sind global diversifiziert. Wenn ich die großen Chemiekonzerne nehme beispielsweise, wenn ich unsere Banken nehme, wir haben natürlich ein Länderrisiko, aber im Grundsatz sind die Unternehmen breit diversifiziert. Ja, teilweise zu stark in Asien, da haben wir eine Abhängigkeit davon. Aber das ist durchaus positiv für den Aktienmarkt zu sehen, langfristig, auch für den Deutschen.
Ich habe gehört, große Diversifikation, also breit aufstellen, alle Segmente und auch alle Anlagegebiete berücksichtigen. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, kannst du schon sagen, das eine oder andere stärken. Gibt es irgendwie sowas, wo er sagt, da haben wir jetzt für 2024 so ein bisschen ein Übergewicht?
Wir haben einen strukturellen Verfall der europäischen Bewertung. Das war das, was ich eingangs gesagt habe. Europäische Unternehmen sind im relativen Vergleich zu ihrer eigenen Historie günstig und sie sind auch im relativen Vergleich zu den US-Indizes beispielsweise günstig. Schaut man unter das unterliegende Bild, dann erkennt man, dass dieser Vergleich eigentlich hinkt, weil USA in erster Linie auch stark abhängig ist von der starken Marktkapitalisierung der Technologiewerte. Die waren sehr stark. Aber schauen wir in die breite Industrie, dann sind diese Unterschiede, auch die Margenunterschiede, gar nicht so groß und auch die Bewertungsunterschiede traditionell höher, natürlich in den USA, aber auch von der Fundamentallage eigentlich gar nicht so anders. Insofern raten wir nicht zu einer einzelnen Fokussierung zu einzelnen Ländern, sondern nochmal eine breite Diversifikation. Für USA spricht natürlich das Thema Technologie, es spricht auch das Thema Infrastruktur im weitesten Sinne. Das spricht für USA, aber wir haben einzelne Kompetenzzentren, so würde ich das jetzt formulieren, wo eine Investition in den USA definitiv Sinn macht. Aber ich möchte Europa auch nicht kleinreden in dem Kontext, denn wir haben sehr viel starke Innovationsführer auch in Europa, das ist im Bereich um die Energiewende herum beispielsweise, wo wir sehr viele Weltmarktführer haben, ich würde fast sagen Hidden Champions, wo die gar nicht so als starke Unternehmen bekannt sind, aber die insbesondere im nordischen Bereich Europas auch, sagen wir mal, ihre Heimat haben, beheimatet sind, die überdurchschnittlich wachsen, die margenstark sind und die auch Preiselastizität auch in ihren Geschäftsmodellen haben und künftig weiter wachsen. Also nochmal die klare Aussage, Nutzung der Kompetenzzentren in den USA, selektiv Investitionen in Europa und beimischen. Aber die starken Dimensionen, die wir schon sehen, um es konkret zu beantworten, sind USA und selektiv Europa. Und das sind unterschiedliche Argumente. Also wenn wir jetzt beispielsweise Europa nehmen, ist das natürlich mehr der Dividendenfokus beispielsweise auch, als es bei USA der Fall ist. USA tickt rein kulturell nicht schon auf dem Thema, also derjenige, der auch ordentlich Erträge sucht, wie das in den vergangenen Jahren auch der Fall war, der findet seine Heimat eher in Europa, weil wir auch das Commitment zur Dividende ganz strukturell in dieser Region auch eher haben. Die Bilanzen sind gut, das habe ich angesprochen, und die Dividendenrenditen sind hoch. Wir sind annähernd bei 4% Dividendenrendite. Das macht Europa selektiv auch attraktiv.
Dividendenaktien haben ja ein bisschen darunter gelitten, dass die Zinsen wieder so stark zurückgekommen sind. Die Anleger hatten in 2023 tatsächlich wieder eine Alternative. Und man hat es ihnen auch angesehen. Also wenn man die Dividendenaktien in den Indizes verglichen hat zu dem Gesamtmarkt, dann haben die eigentlich eher so ein bisschen unterdurchschnittlich performt in 2023. Würdest du erwarten, dass das 2024 tatsächlich sowas wie eine kleine Renaissance auch wieder bekommt?
Wir sehen keine explizite Renaissance für Dividendenwerte, sondern wir sagen eigentlich, Dividendenwerte sollten strukturell investiert sein. Um das mal in zwei plakativen Beispielen zu benennen, wir haben einerseits die schon beschriebenen Tech-Werte in den USA, die Fang-Aktien im Wesentlichen. Und wenn man sich den Total Shareholder Return anschaut, also das, was sie mit Aktienrückkaufprogrammen, Dividenden und auch der Kursentwicklung generiert haben, ist über 10 Jahre phänomenal. Über 30% sind das pro Jahr einige Aktien. Und schaut man dann aber auf ganz langweilige Aktien für den gleichen Zeitraum, also Dividendenaktien beispielsweise aus dem Versicherungssektor, das ist ja nun wirklich, ich meine es nicht negativ, aber ein sehr langweiliges Investment, weil es sehr stabil ist.
So schreiben wir das auch immer, genau. Wir sagen es auch immer, die langweiligen, die guten langweiligen.
Schaut man dann in den langfristigen Vergleich natürlich, dann sehen wir jährliche Renditen, die unwesentlich drunter sind eigentlich, unter diesen beliebten Highflyern der Börse, über die auch viel diskutiert wurde. Worauf ich hinaus will, ist, dass Dividendenaktien ihre Attraktivität haben für den defensiven Anleger, was den ordentlichen Ertrag betrifft. Und das wird strukturell nicht weggehen, im Gegenteil. Wir haben Ausschüttungsquoten, die noch dehnbar sind. Die Ausschüttungsquoten sind relativ überschaubar noch, gemessen an der Bilanz. Also wir haben da noch Potenzial, selbst in schwierigen wirtschaftlichen Phasen das auch durchzustehen, und Steigerungspotenzial durch die angesprochenen Geschäftsmodelle, die ich auch erwähnt habe. Insbesondere da sehen wir Chancen. Und das kann attraktiv sein, wenn man den ordentlichen Ertrag sucht als konservativer Anleger. Wenn wir jetzt von der Dividende weggehen und rein zum Kursertrag kommen und sagen, welche Stile sind attraktiver als andere, dann möchte ich nochmal verweisen auf unsere Eingangsdiskussion, die wir haben. Wir haben eine Entspannung auf der Inflationsseite, wir könnten eine Stabilisierung in der Zinsseite bekommen und wir kommen auf der anderen Seite, und jetzt muss ich kurz in die Stile gehen, aus einer Phase, wo der Value-Stil stark war. Also in diesem Zinssteigerungszyklus waren Value-Aktien wieder en vogue. Das waren sie ja in dem Niedrigzinsumfeld lange Zeit nicht. Und wir können schon ein bisschen an einem Wendepunkt jetzt sein, wo dieser Faktor zu Ende kommt und wir eher wieder bei einem überschaubaren Zinsumfeld, bei einer niedrigen Inflation, aber gleichzeitig nicht keine konjunkturell starken Erholung, wir eher wieder Aktien sehen, die über den Zyklus hinaus wachsen. Also ganz klar Wachstumsaktien. Ja, also wenn ich jetzt eine Unterteilung treffen würde, dann würde ich dieses Feld bevorzugen gegenüber den Dividendenaktien per se. Aber dann muss man sagen, und das will ich nicht im Detail ausführen jetzt an der Stelle, aber man muss auch sagen, es gibt unterschiedliche in der Art und Weise, wie Dividendeninvestoren auch ihren Ansatz leben. Ja, viele sind value-orientiert, diese Strategien haben eher Nachteile aus meiner Sicht aufgrund der Argumentation, aber Wachstum und Dividende schließt sich nicht unmittelbar aus. Also wir haben viele Unternehmen, die im Bereich der Small Caps beispielsweise, also der kleinen Unternehmen oder mittelständigen Unternehmen, die stark wachsen, die eine gute Bilanz haben und die darüber hinaus noch in der Lage sind, auch Dividende auszuschütten und die Ausschüttungsquote zu steigern. Und das ist eigentlich das optimale Umfeld. Einerseits Wachstum.
Genau, wollte ich gerade sagen, das ist eine perfekte Mischung aus den beiden Dingen, die du favorisierst für 2024. Zum einen Qualität, Dividenden zurück und Wachstumsaktien. Und das Bindeglied war, was ich herausgehört habe, solide Bilanz. Was ist mit Small Caps? Also die sind ja abgestraft worden in 2023. Die haben deutlich schlechter abgeschnitten als Standardwerte. Würdest du sagen, wir sind schon an dem Punkt, wo man sich Small Caps oder diese, die eben stark gelitten haben, wieder angucken kann?
Ja, du sprichst es an, das Timing. Sind wir an dem Punkt? Das ist auch für uns schwierig zu sagen. Aber du hast es eingangs gesagt, viele sind deutlich abgestraft worden. Und jetzt muss man das einbetten. Einerseits sind die aktuelle Entwicklung, aber andererseits an die strukturelle Stärke von Small Caps. Du hast es angesprochen, haben im Zyklus der steigenden Zinsen eher deutlicher verloren, absolut, aber auch relativ zum Gesamtmarkt. Das hat aber zur Konsequenz geführt, dass viele Unternehmen so günstig bewertet sind wie lange nicht, obwohl sie fundamental eigentlich keine Schwäche gezeigt haben. Also wir halten diese Assetklasse für strukturell sehr attraktiv. Natürlich ist Stockpicking, also die Einzeltitelauswahl, entscheidend, also das Unterscheiden von guten zu schlechten Unternehmen. Aber wir haben viele gute Unternehmen in dem Bereich. Viele Unternehmen sind familiengeführt, die das Geschäft über Dekaden aufgebaut haben. Viele sind profitabel, auch eher langfristig ausgerichtet, haben keinen kurzfristigen Horizont, was wir als gut sehen. wurden aber in dieser Phase der Zinssteigerung massiv mit Outflows beschert. Also es war auch in erster Linie ein Liquiditätsproblem bei den Small Caps. Denn was macht man als Anleger, insbesondere institutioneller Anleger, wenn die Zeiten schwieriger werden? Man kürzt das Budget, was vermeintlich am stärksten im Risiko ist. Und das sind vielfach die Small Caps, so werden sie angesehen. Das hat sich ja auch in der Volatilität gezeigt. Also die Dividendenstrategie ist die letzte, die man sozusagen kürzt, weil sie Stabilität bietet. Aber das hat zu der Situation geführt, ja, dass die Unternehmen günstig zur eigenen Historie sind und auch günstig im Vergleich zu Large Caps und eigentlich günstig wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Und nochmal, zum Teil haben sich die Fundamentaldaten bei diesen Unternehmen nicht geändert. Was sich geändert hat, war das Zinsniveau. Aber wir haben gerade da sehr viele Unternehmen, die margenstark sind und wachsen. Und deshalb glauben wir gewisserweise schon an eine Renaissance der strukturellen Gewinner. Für uns ist die kurzfristige, mittelfristige Underperformance im Rahmen der konjunkturellen Abschwächung erklärbar. Aber wir haben nicht nur positive Bewertungen, sondern wir haben ja vielfach auch Marktführer in dem Bereich, die wieder zu so einer Renaissance führen können. Und ganz
genau, und es würde sich lohnen, eben vereinzelt diese jetzt schon beizumischen.
Ja, und also, genau, Problem ist der Zeitpunkt. Wir fangen in unseren Strategien schon noch an, Small Caps auch in den Large Cap Strategien beizumischen, beispielsweise in Dividendenstrategien, beispielsweise auch in den Wachstumsstrategien ist die Small Cap Quote wieder erhöht. Denn irgendwann muss sich dieser Spannungsbogen lösen. Denn strukturell ist eins ganz klar, die Performance seit den 2000er Jahren ist fast doppelt so stark im Schnitt, insbesondere für Europa. Europäische Small Caps sind sehr stark, wie das im Bereich der Large Caps der Fall ist. Und dieser Spannungsbogen wird sich irgendwann lösen, weil sich das fundamentale Umfeld nicht geändert hat. Im Gegenteil, die Innovationskraft ist bei vielen Unternehmen höher geworden und das ermöglicht es, Veränderungen auch schneller umzusetzen. Wenn wir jetzt mal einen Rückschritt wagen, jetzt auch auf die Diskussion der Infrastruktur, erneuerbare Energien und auch Digitalisierung, wir haben viele Geschäftsmodelle in dem Bereich, die einfach attraktiv sind und die ihr Potenzial gerade jetzt in den nächsten Jahren deutlich ausspielen können. Deshalb ja, Small Caps halten wir für strukturell attraktiv, aber auch jetzt im aktuellen Umfeld.
Okay, ich habe verstanden. Dividendenaktien und Small Caps auch beimischen, Qualität und Wachstumsaktien. Lass uns nochmal über die Themen sprechen. Also in 2023 waren vor allem zwei Themen oder sagen wir mal drei Themen vorherrschend. Das eine war KI, die ganze Zeit KI. Und das andere war mit Novo Nordisk, diese Adipositas-Diskussion. Und dann hatten wir noch Luxusaktien, die jetzt ein bisschen nachgegeben haben, aber darüber können wir gleich nochmal sprechen. Würdest du sagen, diese Trends war das Jahr 2023, das geht in das Jahr 2024, das setzt sich fort?
Aus unserer Sicht ja. Im Falle von der Technologie haben wir natürlich jetzt auch schon starke Renditen gesehen, aber da würde ich nicht den kurzfristigen Verweis wagen, denn das sind ganz strukturelle Themen, die jeder Anleger strukturell in seiner Vermögensallokation haben sollte. Da würde ich es jetzt nicht vom Jahr 2024 abhängig machen und ähnlich zählt es bei den anderen Themen auch. Vielleicht fangen wir an, so einen kurzen Spotlight zu geben auf die einzelnen Bereiche, gerade im Luxusgüterbereich, wenn ich da sehe, hast du angesprochen, ja, wir haben einen gewissen Lauf auch schon gesehen, aber Luxus zeichnet eins aus, wir haben die Konsumentendiskussion gehabt eben, wo wir auch Konsumentenschwäche sehen, im Luxusgüterbereich haben wir das nicht gesehen, muss man sagen, Luxusgüteraktien sind sehr krisenresistent und sie haben den besonderen Charme, dass sie einerseits in der Krise sehr attraktiv sind, aber andererseits auch in einem sich wieder erholenden Umfeld. Also sie haben so ein bisschen das Beste aller Welten in sich vereinnahmt und die Preiselastizität in diesen Bereichen ist sehr hoch. Wir haben natürlich schon die Situation, dass die wirtschaftliche Schwäche und die Inflation sich auf die Kaufslaune der unserer Konsumenten auch ausgewirkt haben. Das geht natürlich nicht komplett an diesen Luxusaktien vorbei, aber es ist schon so, dass das eher wohlhabende Klientel sich in wirtschaftlich schwachen Zeiten daran nicht orientieren muss. Und die Kaufkraft dieses Personenkreises, die war nach wie vor da und die wächst auch strukturell. Und wir haben viele Unternehmen in dem Bereich, die auch Dividende zahlen. Und viele dieser Aktien haben in den vergangenen zwei Jahren, wo eigentlich das Umfeld nach der Covid-Entspannung eher schwieriger war, einige ihrer besten Quartals-, Halbjahres- und Jahresergebnisse gesehen. Und wir denken, dass das strukturell auch so weitergeht.
Auch wenn China jetzt schwächelt, ich meine, das war ja mit der Grund, warum jetzt tatsächlich diese perfekt gepreisten Luxusaktien dann doch ein bisschen nachgegeben haben.
Ja, also wir sehen insbesondere auch da, China ist eine große Käufergruppe. Wir sehen, dass die Mittelschicht in China und auch die Oberklasse auch deutlich wächst. Das ist natürlich eine wichtige Kaufgruppe, die du auch ansprichst. Die halten wir für ungebrochen stark, weil wir jetzt da eher von einem stetigen Wachstum dieser Mittel- und Oberklasse ausgehen, die sich diese Produkte überhaupt leisten können. Ja, also es ist zum einen die oft angesprochene Generation der Erben, die Vorgängergeneration, aber wir haben auch da insbesondere in China das Thema des Statussymbols. Das ist da, spielt da eine ausgeprägte Rolle. Insofern wird das ein weiter Wachstumstreiber sein, aber wir haben auch eine veränderte Statussymbolik hier auch in Europa, auch bei den jüngeren Generationen, wo wir auch mehr Nachfrage nach diesen Produkten sehen. Und das ist nicht unmittelbar gekoppelt mit der konjunkturellen Entwicklung. Im Gegenteil, wir haben die Inflationsthematik auch gesehen und da war ein ganz interessanter Effekt. Zusätzlich zu den traditionellen Lederprodukten beispielsweise kamen im Schmuckbereich, im Uhrenbereich weitere Treiber hinzu. Denn solche Produkte vererbt man über Generationen, die trägt man nicht, sondern man nutzt sie auch als Anlagemethode. Und in dem Moment, in dem die Inflation auch hoch war, haben wir gerade bei diesen Konzernen gesehen, dass die Bereiche, die vorher vielleicht nicht so stark gewachsen sind, eher nochmal einen Wachstumsschub erhalten haben, gerade durch diese schwierige Situation. Und wir glauben, dass das strukturell weitergeht.
Lass mich eine schnelle Überleitung machen in den Bereich Gesundheit. Bei so Aktien wie Novo Nordisk, die ja stark den Markt dominiert haben, möchte ich jetzt mal sagen, mit diesem Adipositas-Medikament, da kann man sich das eigentlich gar nicht mehr vorstellen, dass das weitergeht, weil das inzwischen tatsächlich eben schon sehr optimistisch eingepreist worden ist. Ich möchte jetzt nicht über die einzelne Aktie reden, sondern eben auch über diesen Markt. Denkst du, dass es weitergeht? Und wir haben auch dieses Jahr gesehen, dass der Gesamtmarkt gar nicht so richtig gut performt hat. Also Biotechnologie ist natürlich aufgrund ihrer Finanzierungsdiskussion manchmal so ein bisschen zurückgeblieben im Vergleich zu dem, irgendwie, was das Thema alles an sich gerissen hat. Denkst du, dass es so weitergeht?
Genau, also ja, wir denken, klares Ja, wir denken, dass das so weitergeht. Auch wir geben keine Einzeltitel-Empfehlungen, deshalb ist das auch jetzt nicht auf Novo Nordisk zu sehen, sondern generell in der Breite des Marktes. Aber es handelt sich da dann schon um einen Anbietermarkt, also weniger Anbieter. Das ist erstmal positiv. Du hast es angesprochen, wir haben starkes Wachstum schon auch gesehen, aber ich möchte es mit vielleicht ein, zwei Zahlen auch nochmal untermauern, die sozusagen diesen Trend auch nochmal weiter verschärfen in den kommenden Jahren. Es war lange Zeit so, dass Adipositas und auch die Fettleibigkeit nicht als Krankheit gesehen wurden, sondern lediglich als Risikofaktor für weitere Folgeerkrankungen. Das hat sich mittlerweile geändert, auch im Deutschen Bundestag. Er hat im Jahr 2022 das als Krankheit anerkannt. Und die Anzahl der Menschen, jetzt nämlich den ganz langen Zeitraum, seit 1975 hat sich fast verdreifacht. Und es zählt mittlerweile zu den Volkskrankheiten. Auch die OECD und die WHO sprechen mittlerweile sogar von einer weltweiten Epidemie. Global sind relativ viele Menschen betroffen, rund 750 Millionen Menschen letztendlich. Und auch der veränderte Trend der Lebensgewohnheiten in den Emerging Markets sehen wir eher als Trendverstärker, ähnlich wie wir das in den Wirtschaftsnationen auch in den vergangenen Jahren ja gesehen haben, dass das Problem eher größer wird. Und wir haben ein starkes Problem. Nehmen wir beispielsweise Deutschland. Da gelten 2/3 der Männer und die Hälfte der Frauen als übergewichtig. Das heißt also größer, BMI größer als 25. Und auch in der jüngeren Generation ist das ein Problem. Das heißt, es wird uns im negativen Sinne noch eine Weile begleiten. Insofern haben wir strukturell Daten, die dazu führen, dass die Nutzer und die Kranken medikamentös begleitet werden müssen über die nächsten Dekaden. Aber auf der anderen Seite, und das ist jetzt das Neue, wo du sagst, okay, das haben wir eigentlich die ganze Zeit schon gehabt, so. Aber das Neue ist jetzt, dass diese Produkte, ich nenne es jetzt mal so, intelligenter werden. Sondern die letzten Produkte, die im Bereich der Fettleibigkeit rauskamen, auch die Studien, die man gesehen hat, waren so, dass die Anwendungsbereiche größer werden. Also sie haben nicht nur das Fettleibigkeitsproblem in den Griff bekommen, sondern auch hatten nachweisbar positive Auswirkungen, beispielsweise auf Herzerkrankungen, auf die Anzahl der Herzinfarkte beispielsweise. Und das ist natürlich jetzt ein völlig neues Spielfeld, das zusätzlich zu der Behandlung dazukommt. Und das halten wir ja eher als Nachfrageschub nochmal für diese Medikamente. Grundsätzlich gebe ich dir recht, es wird auch mehr Wettbewerb natürlich in den Markt kommen, weil momentan haben wir de facto ein Duopol im Weltmarkt, was diese Behandlung betrifft. Wir haben aber eine strukturelle Nachfrage und es ist eher so, dass die Unternehmen eher Kapazitätsprobleme haben gerade. Der Markt verträgt noch neue Wettbewerber, das zum einen, aber wir sehen auf der anderen Seite, dass das Problem eher sein wird, dass diese Wettbewerber kommen. Denn unabhängig davon, ob ich ein Medikament so gestalten kann, dass es auch nutzbar wird, ja, dass ich es in eine Generikaform umwandeln kann beispielsweise, sind die Kapazitätsfragen, also überhaupt dieses Problem zu bedienen, die Produktionskapazitäten zur Verfügung zu stellen, so groß, dass wir diesen Trend auf absehbare Zeit auch weiter fortschreiten sehen. Und das ist ein positiver Trend auch aus Gesundheitsperspektive natürlich. Aber wir sehen auch ökonomische Vorteile, ja.
Wie sieht es mit KI aus? Also mit Technologie, würde ich mal sagen. Technologie hatten wir ja schon gesprochen, aber lass uns mal vielleicht einfach nochmal ganz kurz über vor allem diese großen KI-Werte sprechen, die jetzt auch tatsächlich gut gepreist sind, also wo man schon sich überlegen muss, ist das noch investierbar oder sind wir schon übers Ziel hinausgeschossen? Kann man denn schon sagen, ob das tatsächlich auch richtig eingepreist ist? Keiner weiß ja, wohin KI bislang führt.
Ja, mit dem Einpreisen von Wachstumstrends ist es schwierig, denn die Investoren, die sich damit versucht haben, lagen in der Historie oftmals falsch. Du hast es angesprochen, in Breite des Technologiesektors.
Wie macht ihr das? Also wie geht ihr mit diesem Thema um?
Wir versuchen in erster Linie den Trend einzuschätzen und den ökonomischen Vorteil für Unternehmen und auch für den privaten Haushalt. Und diese Vorteile sind immens, insbesondere bei der KI. Wir stehen eigentlich erst am Anfang aus unserer Sicht. Wir haben lange Zeit Testphasen gesehen, insbesondere in den USA. Auch da haben wir wieder den Know-how-Hub letztendlich, was die KI-Entwicklung betrifft. Auch schon erste Sorge, wie weit diese KI gehen kann. Aber im Wesentlichen sehen wir den Vorteil am aktuellen Rand erstmal in der operativen Umsetzung. Die KI ist jetzt bei vielen Unternehmen so weit, dass sie nicht nur Use Cases hat, die sie mal theoretisch dann bearbeiten kann, sondern dass wir von den Use Cases direkt in die Umsetzung gehen für die kommenden Jahre. Das haben wir in 2023 schon gesehen und wir gehen davon aus, dass dieses KI-Thema sich als übergeordnete Klammer im Wesentlichen für viele Konzerne, sei es im Pharmabereich, sei es im Technologiebereich, aber sei es ja auch in der Industrie, letztendlich helfen kann, Prozesse zu vereinfachen, Prozesse zu verschlanken, Produktivität zu steigern, so wie wir das vorhin auch angesprochen haben. Und da sind wir eher erst am Anfang der Nutzbarkeit von KI. Ich rede gar nicht so groß über die langfristigen Perspektiven, sondern dass KI wirklich ganz operativ nutzbar wird in den Konzernen. Wir Anwendungsmöglichkeiten haben durch die KI-Systeme, die Effizienzen einfach heben. Und da haben Unternehmen großes Interesse dran, insbesondere wenn die wirtschaftlichen Zeiten natürlich auch schwierig sind, Produktivitätsvorteile zu heben.
Oliver, bislang war es vielleicht einfach. In 2023, da konnte man sich die Unternehmen raussuchen, die einen ganz direkten Bezug zu KI hatten. Jetzt wird es schwieriger. Du sagst Pharma, Industrie, überall, in allen Unternehmens, in allen Branchen. Also wie kann ich das denn als Anleger jetzt herausfinden, wer besonders gut mit KI umgeht, besonders hohe Produktivitätsfortschritte macht? Wie finde ich die?
Ja, also ich würde es dann doch wieder konzentrieren auf ausgewählte Sektoren, wo, sag mal, die Nutzbarkeit und der ökonomische Vorteil sofort erkennbar wird. Und das ist beispielsweise, wenn wir einen Trend nehmen, wir haben nicht die Zeit, über alle zu reden, aber wenn wir mal einen nehmen, ist das beispielsweise das Cloud Computing. Also letztendlich auch die Rechenleistung, die dahinter steckt. Durch die KI müssen mehr Rechner aufgebaut werden, es müssen mehr Rechenleistungen zur Verfügung gestellt werden für die Unternehmen. Das können die Unternehmen nicht im eigenen Maße oftmals leisten, insbesondere im mittelständischen Bereich, sondern die lagern diese Rechenleistungen eigentlich aus in Rechenzentren und auch in Speicherleistungen, weil die firmeninternen Datenzentren nicht mehr ausreichen. Ja, und somit haben wir eine zunehmende Auslagerung von geschäftskritischen Systemen auch und das ist ein starker Wachstumstrend. Auch das wieder mit einer Zahl untermauert. Etwa, das war im Jahr 2023 der Fall, laut Gartner 40% der Unternehmens-IT-Ausgaben gehen in die Cloud. Ja, also das wird ein weiterer Anstieg auf 50% bis ins Jahr 2025 erwartet. Also starkes Wachstum. Also ganz dezidiert neben den Rechenzentren auch die Cloud-Anbieter. Da sind es vorwiegend auch globale Unternehmen, die die Cloud-Kapazitäten zur Verfügung stellen. Also geringe Kosten, Zahlungen nur für die tatsächliche Nutzung. Das sind verschiedene Vorteile auch in den Applikationen in dem Cloud-Umfeld. Und das wird eher, deshalb möchte ich die Frage auch konkret beantworten, zum Vorteil der Cloud-Giganten sein. Also weil sie die Skaleneffekte auch nutzen können. Das wäre etwas, worauf man sich konzentrieren könnte. Zum Zweiten sind es die Rechenzentren, wie angesprochen. Aber auch durch das Cloud-Computing und durch die intelligentere Nutzung auch von Clouds, gerade die Großen, die Cloud-Giganten, haben ein Design von eigenen Chips und eigenen Rechenchips. Das ist natürlich dann wieder der Halbleiterbereich, der davon profitiert. Und da muss man auch aus europäischer Sicht sagen, sind wir gut aufgestellt. Das ist ja gerade im Technologiebereich nicht so oft der Fall, aber gerade bei diesen Rechenchips und den Leistungen, beziehungsweise in der Produktion, in der Organisation, in der Logistik, haben wir teilweise Unternehmen in Europa, die einen Marktanteil von nördlich von 90% haben. Und das ist vielfach gar nicht so bekannt. Also da kann man auch innerhalb Europas mit guten Anbietern fischen und auch da investieren. Das wären mal so drei Bereiche im Rahmen der KI, die interessant werden. Die anderen Effekte sind eher indirekt zu beantworten. Beispielsweise Vorteile durch KI in der Pharmaindustrie, dass man schneller zu Produktionsvorteilen kommt. Das kann der Anleger nicht so direkt rauslesen, aber an diesen drei Trends schon.
Das hört sich wunderbar positiv an für 2024. Eine Frage noch zum Abschluss an dich. Gehst du denn in 2024 jetzt mit gemischten Gefühlen, mehr optimistisch, mehr vorsichtig ins Jahr verglichen zu 2023? Was ist deine ganz persönliche Stimmung?
Meine persönliche Stimmung ist, dass wir ja krisengeplagt sind aus den vergangenen Jahren. Wir kommen aus einem Annus Horribilis 2022, wo alle Assetklassen im Wesentlichen negativ waren. Auch auf der Fondsmanagement-Seite war das so, dass viele auch relativ hinten waren durch diese Zinswende. Und das Positive nach vorne ist, wie ich es eingangs auch angesprochen habe, dass wir eine Stabilisierung auf der Zinsseite sehen können, dass wir eine Hoffnung haben auf der Inflationsseite. Und das setzt diese Treiber in Gang, die ich beschrieben habe. Deshalb haben wir auch positive Vorgaben beispielsweise für den Aktienmarkt. Wir haben neben dem Aktienmarkt auch einen relativ attraktiven Rentenmarkt, bei den Corporate Bonds beispielsweise 4-5% Renditen. Und die Hoffnung ist, dass wir politisch die Dinge so verstehen, dass wir Investitionen wagen. Und wenn das erkennbar wird und wenn das erkennbar ist, dann haben wir weltweit zumindest sehr positive Vorgaben. Deshalb bin ich für das Jahr 2024 positiver gestimmt, als ich das in den vergangenen Jahren war, weil wir einen Großteil des Weges um die Zinswende auch beschritten haben, aus meiner Sicht. Und das könnte zumindest viele Vorteile erheben. Die geopolitischen Themen werden uns erhalten bleiben. Das ist eine traurige Geschichte, die man erzählen muss, um die Ukraine, auch um Israel. Aber da lässt sich abzeichnen, dass wir, sagen wir mal, die Geopolitik so weit im Griff haben, dass es zumindest die Kapitalmärkte nicht in großem Maße belastet. Insofern positiver gestimmt als in den Jahren zuvor.
Deutlich positiver gestimmt als in den Jahren zuvor. Das würde auch ich uns allen wünschen, denn krisenerprobt oder nicht, noch so ein Annus Horribilis wollen wir uns alle nicht vorstellen. Deshalb an dieser Stelle allen ein frohes neues Jahr und ein gutes Anlagejahr. Damit sind wir am Ende der 58. Episode von Focus Money Talks. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine gute Woche.